Herr Jesus, wir wollen dir danken für all das, was du uns auch hier geschenkt hast, in dieser Gemeinschaft, in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Dein Wort kann in unserem Leben den Grund geben für alles, was wir arbeiten, und so legen wir auch an diesem Abend so viel, was uns heute bewegt hat, in der Arbeit, in deine Hände. Und wir sind so froh, dass du sorgst für uns und du führst alles hinaus, was wir nicht lösen können. Und wir bitten dich heute Abend um dein Reden durch dein Wort. Amen. So, 2. Chronik 28. Da gibt's eine interessante Gestalt, die wir am Ende unserer biblischen Personen ja behandeln wollen. Das ist der Odet. Ich hoffe, dass er nicht irgendwo gerade dran war. Ist eigentlich ein relativ unbekannter Mann. 2. Chronik 28. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Das heißt jetzt, er wandelte in den Wegen wie die sonst vom nördlichen Ausland. Das heißt jetzt Israel. Was war denn der Weg der Könige Israels? Also Israel heißt nach dem Tode Salomos nur noch das nördliche Reich mit der Hauptstadt Samaria. Und was war denn dort der böse Weg, den diese Könige gegangen sind? Sie hatten einen Kalb aufgestellt und verehrten diese Naturkraft des Tieres als Gottes Offenbarung. Und das machte er auch. Dazu machte er den Balen gegossene Bilder, das sind diese Fruchtbarkeitsriten gewesen, und opferte im Tal Ben Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Das Tal Hinnom kennen alle Israel-Spezialisten. Das Tal Hinnom ist das Tal unter dem Abendmahlsaal, wo diese Brücke rübergeht, wo jetzt die Konzerte immer stattfinden. Das Hinnom-Tal. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, der macht mit denen also nicht Zirkusspiele. Verstehen Sie? Und lässt sie durch den Feuerreifen tanzen, sondern er brachte Menschenopfer dar. Ist ganz furchtbar, was hier geschieht. Das Heidentum, oder wir können jetzt sagen, die Welt der Religion ist ja nicht einfach ein anderes Erkennen von Gott, so wie es bei uns oft passiert, dass Leute sich über Gott so ihren Reim machen und sagen, ich stelle mir Gott über anders vor und dann haben sie so ein anderes Bild von Gott. Sondern das Erschütternde ist ja, dass das meist ganz furchtbare Zwangsvorstellungen sind. Frau Vögeli kam jetzt zurück von Haiti, wenn Sie mal das beim Voodoo-Kult was nachlesen, welche wahnsinnigen dämonischen Gebundenheiten das sind. So kann man das überall in den Ländern ja feststellen. Und hier in Israel war das nicht bloß so, dass die Leute eben sagten, für mich ist Gott die Natur, sondern sofort kam es mit diesen ganzen schweren Vorstellungen und dann mit diesen großen Ängsten vor diesen irrsinnigen Mächten, die es zu besänftigen gilt. Und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Wir haben nichts gegen grüne Bäume, uns gefallen grüne Bäume, aber das ist ja wieder interessant, das ist ja ein religiöser Inhalt. Wir müssen aufpassen, dass das nicht Religion wird. Bei aller Freude an der Natur haben diese Bäume eine ganz bestimmte Rolle gespielt und haben Wesenhaftigkeiten gehabt. Für mich ist das heute nicht mehr tragbar, wenn das immer wieder so rauskommt und so verschiedene Dinge. Ich will das heute mal sagen, weil es heute nicht akut ist, aber manchmal sieht man es ja auch so in so Veröffentlichungen. Mutter Natur, ich möchte die Schöpfung bewahren, aber sie als Mutter Natur anzureden und ihr göttliche Kraft zu geben, ist unmöglich. Sie ist geschaffen von Gott. Und genauso sind die Bäume nicht Wesenheiten mit Seelen. Es sind ganz unheimliche, abergläubische und auch dunkle Vorstellungen, die heute alle wieder kommen. Und schlimm auch heute aufgenommen werden, auch im Bereich der Kirche. Aber es war damals in Israel auch nicht anders. Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs von Israel gegeben, der schlug ihn hart. Denn Pekach, der Sohn Remaljas, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Und Sichri, ein Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maaseja, den Königssohn, und Asrikam, den Vorsteher des Königshauses, in Elkana, den ersten nach dem König. Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg und nahmen dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. Und jetzt kommt die Gestalt, die mich interessiert. Es war aber dort ein Prophet des Herrn, der hieß Odet. Der ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben. Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Nun gedenkt ihr, die Leute von Juda und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt. Denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Da traten auf einige Sippenhäupter von Ephraim, Asarja, der Sohn Johannans, Berechja, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Shalums, und Amasja, der Sohn Hadleis, gegen die, die aus dem Kampf kamen, und sprach zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn er bringt Schuld vor dem Herrn über uns, so dass er unsere Sünde und Schuld nun noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld, und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt. Da gaben die Kriegsleute die Gefangenen und die Beute frei vor den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Und jene Männer, die mit Namen genannt sind, nahmen die Gefangenen und begleiteten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie, und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho zur Palmenstadt zu ihren Brüdern und kehrten nach Samaria zurück. Bevor ich jetzt dieses im Einzelnen auslege, möchte ich doch nochmal auf den Ahas zu sprechen kommen. In der Bibel ist immer gut so, dass wir die Berichte eigentlich sehr konzentriert haben. Das ist das Gute. Die Bibel erwähnt nur das Wichtigste. Kein Wunder, dass manchmal auch ein anderes Evangelium noch etwas Zusätzliches erkennt. Denn wir haben einen sehr exakten Bericht über den Ahas in einem Prophetenbuch. Beim Jesaja. Erinnert ihr euch noch, wie der König Ahas an die Wasserleitung zum Teich des Walkmüllers ging? Genau als die feindlichen Heere heranrückten, da hieß ja doch Pekaja, der Sohn Remaljas. Jesaja 7 steht das. Und dann sagt Jesaja zu dem König Ahas: Glaubt ihr nicht, so bleibt ich. Gucken Sie es doch mal an. Jesaja 7. Vers 1, Jesaja ruft den König Ahas zum Glauben. Die feindlichen Heere rücken an, belagern die Stadt. Und der König geht hinaus, um seine Wasserversorgung zu überprüfen. Denn das Wasser ist das Urproblem in einem heißen Land, wo es 9 Monate nicht regnet. Und dann prüft er das unten, ob das noch hält, ob die Befestigungen sicher sind. Und dann begegnet ihm Vers 3, der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Jehoschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teichs, an der Straße beim Acker des Walkers, und sprich zu ihm: Hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und dem Sohn Remaljas. Und dann heißt es im Vers 9, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Selbst dieser gottlose König Ahas hatte von Gott eine Chance zur Umkehr. Die Chronikbücher gehen darüber hinweg, nicht weil es unwichtig war, sondern er hat ja die Chance verspielt. Und mir ist jetzt wichtig, noch einmal daran zu erinnern, wie groß die Geduld Gottes mit dem Ahas war. Obwohl er seine Söhne, seinen grausamen Religionsriten opferte, obwohl er die Baalskulte aufstellte, ist Gott ihm nachgelaufen, hat den Propheten geschickt und gesagt, wenn du glaubst, dann wird die Mauer stehen und die Stadt wird gerettet. Es wäre eine Botschaft für heute Abend, die genügen würde, nur glauben. Die Bibel sagt immer nur, mit Glauben kann ich von Gott bewahrt bleiben. Im Glauben erhält er mich, gar nichts anderes ist nötig. Gott will Glauben haben, ihm vertrauen, sein Wort ernst nehmen, ihm gehorsam sein. Ahas hat das alles verworfen, wir haben das ausführlich gelesen und dann sind die Kriegsheere in Jerusalem eingefallen, haben die Stadt zerstört. Das war in einer Zeit, als noch das Nordreich Israel in voller Blüte war. 722, syrisch-ephraimitischer Krieg. Wir haben das Jahr genau und können es datieren, wann diese Zerstörung in Jerusalem passiert ist. Und das Schlimme war nun, dass eine große Menge Menschen gefangen weggeführt werden. Bürger, Frauen, Kinder, Alte. Einige von ihnen haben Gefangenschaft erlebt. Man sagt immer wieder, es ist schlimm, wenn auch Frauen und Kinder mit hineingerissen werden. Für uns Männer ist das sicher auch nichts. Gefangenschaft ist furchtbar. Die, die Gefangenschaft durchlebt haben, die können es erzählen, wie grausam diese Jahre waren. Weggeführt. Und das wird hier gemacht. Die Bibel beschönigt nie etwas. Wenn wir an diese Kriegsgeschichten kommen, fällt auf, dass die Bibel nie das als Gott gewollt bezeichnet. Dieses maßlose Elend, das über Leute kommt, die, ja was heißt ein Unschuldige, wer ist denn schuldig? Vielleicht der König Ahas. Es ist ja ein Gottesgericht. Und das sagt die Bibel doch, dass wir auch Ereignisse, die passieren können, begreifen müssen, dass Gott seinen Schutz wegnimmt, weil wir ihm nicht gehorsam waren. Und jetzt interessiert uns der Oded, der gehört zum siegreichen Volk, dem Nordreich in Samaria. Die Bibel Israel genannt ist in dieser Zeit. Zu diesem Volk gehört zum Siegerreich. Und dort ist man stolz, wie nach einer gewonnenen Schlacht alle in Hochstimmung sind und begeistert. Und man geht hinaus in die Straßen und will den Zug ansehen, wie die Gefangenen dort vorübergeführt werden. Das heißt, es war aber dort ein Prophet des Herrn, der hieß Oded. Ein Mann, der auf Gottes Stimme hörte. Ich interessiere mich jetzt eigentlich drüber und würde sagen, was wissen wir von dem Oded? Wir wissen glücklicherweise immer nicht viel. Sicher war der genauso ein komplizierter Mensch wie wir. Ein Mensch voller Probleme und Sorgen und Nöte. Aber das Entscheidende war, in einem Augenblick, wo Gott ihn brauchte, war er da. Und dann hat er gehandelt und er hat plötzlich die Welt geprägt und verändert. Weil er ein Hörender auf die Stimme Gottes war. Ob er mit seinem Glauben alle Fragen gelöst hatte, auch das weiß ich nicht. Wir werden viele Fragen auch im Glauben noch mitnehmen in Sterben. Er war sicher auch noch nicht über alle Schwierigkeiten seines Lebens hinweg. Wir sollten nicht immer um uns selber kreisen. Ein Prophet des Herrn, einer, der auf Gottes Stimme hört, einer, der ein Bote des Wortes Gottes sein will, er hat sicher auch seinen Dienst getan. Er war in einem normalen Beruf gesteckt und war ein Mensch, wie andere Menschen auch, aber er war ein Prophet Gottes. Er war ein Hörender auf die Stimme Gottes. Und das gibt seinem Leben Gewicht und Mut. Und jetzt hat er aus diesem Hören auf Gottes Wort eben die Festigkeit, auch gegen den breiten Strom zu schwimmen. Ist nicht leicht, wenn man Außenseiter sein muss. Aber er geht den Weg und sagt, ich will andere zur Besinnung rufen. Ich möchte anderen sagen, das ist nicht recht, was ihr tut. Es ist nicht erlaubt von Gott. Was mich hier überrascht, ist einfach, hat der Odet sich das ausrechnen können, dass er damit Erfolg hat. Ich meine, das sei schon ein falsches Rechnen. Es geht gar nicht darum zu fragen, hat man Erfolg und wann hat man Erfolg? Wann hat der Apostel Paulus Erfolg gehabt? Hat er Erfolg gehabt auf dem Areopag, als die Leute nur ihren Spott hatten? Es mag manches in unseren Augen wie ein Misserfolg aussehen, aber was für Gott getan ist, ist nie vergebens. Ob das eine Tat der Liebe ist oder ob das ein mutiges Bekenntnis ist. Und dieser Odet stellt sich einfach gegen diesen Zug, der da heranmarschiert und sagt, das ist nicht recht, das ist nicht recht. Ich weiß, dass es viele, auch der Älteren, immer noch belastet. Und das sollte man einfach auch sagen, weil einem das später oft wehtut, dass man damals im Dritten Reich und 30 gestanden hat, was den Juden geschah, nicht lauter bloß gesagt hat, es ist nicht recht. Viele haben es gemacht, nur war die Stimme nicht hörbar. Es ist immer wichtig, dass wir heute nicht schweigen. Es ist von uns nicht befohlen, dass wir irgendwo Eingänge blockieren müssen, sondern dass wir mit dem Wort Gottes Recht nennen und sagen. Und es betrifft mal Ihren Familienkreis und Ihren Bekanntenkreis, das betrifft auch die Gemeinde, Ihre Mitchristen. Sie müssen den Mund auftun und nicht schweigen und nicht sagen, ach, ich bin doch dazu nicht da. Wir müssen reden, wo wir Unrecht sehen. Und wir müssen andere darauf aufmerksam machen. Das ist sicher nicht leicht, weil wir so gerne andere loben und anerkennen. Aber hier, er kann es ihnen auch erklären, als die Soldaten ihm entgegenkommen, sagt er, es war nicht eure Tat, dass ihr über Jerusalem gesiegt habt. Es war der Schutz Gottes von Jerusalem gewichen. Der Zorn Gottes, das Gericht Gottes hat das bewirkt. Es war nicht eure Heldentat. Und das Schlimme ist ja jetzt, dass diese siegreiche Armee meint, sie könnten mit diesen Gefangenen nun irgend viel Geld machen, sie als Sklaven zu verkaufen. Das finde ich das Fieseste sicher, wenn man da steht und wartet, wie man auf dem Sklavenmarkt abgeholt wird und dann irgendwo wie ein Tier schaffen muss und seiner menschlichen Rechte beraubt ist. Es geht Ihnen sicher auch wie mir, wenn Sie Ihr Leben einmal durchdenken, werden Sie immer wieder stehen bleiben an Menschen, die Ihr Leben geprägt haben, weil sie bloß einmal ganz mutig etwas gesagt haben. Mir ist ein Mathelehrer in Erinnerung, der in unserer gottlosen Gymnasiumsklasse vor Weihnachten uns fast eine ganze Stunde ein Zeugnis seines Glaubens gab. Das ist immer enorm, das muss gar nicht groß äußerlich angefangen sein. Und es gibt auch Dinge, die einem haften bleiben, weil sie in einer Zeit getan waren, wo sie niemand sonst tut. Mein Vater hat so gern erzählt, wie sie von den Amerikanern entlassen waren, haben die Franzosen sie alle wieder auf der Alp eingesammelt und er war dann für anderthalb Jahre in Frankreich in einem Lager und auf dem Weg war das schon schlimm. In Stuttgart wollten sie ihm ein Marokkaner wollte ihm den Finger abschneiden, weil er den Ring nicht runterbekam. Das war hier im Hauptbahnhof, wie sie lagen. Er hat nur geschrien, bis ein Offizier kam und ihm den Finger rettete. Und dann hat er zwei Koffer gehabt und ein anderer Franzose hat gesagt, stell's auf den Lastwagen, du kriegst in Straßburg wieder, die sind zu Fuß über den Schwarzwald gelaufen. Er hat natürlich nie mehr etwas gehabt, keinen Pullover und nichts mehr. Und wie sie durch Straßburg marschiert sind in den großen Kolonnen, da war ein älteres Ehepaar, das diesen Soldaten Wasser brachte, aus dem Hausgang raus. Die wurden nachher von dem Offizier, der den Gefangenentransport begleitet hat, aufgeschrieben. Offenbar war das nicht erlaubt für die Franzosen. Aber diese Leute waren mir Vorbild, die etwas getan haben. Es war nur so erzählt vom Vater, blieb das in Erinnerung als etwas, was groß war. Und der Herr möge es uns schenken, dass wir Christen mutige Leute sind. Und das ist oft gar nicht das Spektakuläre. Sondern wenn es dann nur der Becher Wasser ist. Mich hat das wieder sehr beeindruckt, wie unsere Frau Bensch gesagt hat, dass einfach da so ein Problem ist, auch mit ihrer Arbeit am Schwarzen Kreuz. Und wie Helfer hier fehlen, ich freue mich, dass einige ja mitarbeiten. Wir haben alle unsere Verpflichtungen. Aber ich denke, es gibt so viel Mutiges heute, für Menschen einzutreten. Und vielleicht ist das ganz anders als die politischen Aktionen unserer Tage, wo man immer sagt, muss nicht die Kirche und dann von der Kanzel runter. Ich glaube, dass es viel mutiger ist, wo Sie das sagen und wo das junge Leute auch akzeptieren. Und überlegen Sie sich, und dann können Sie erzählen, wie in Ihrem Leben viele Menschen bedeutsam wurden. Und dann können Sie erzählen aus der Armeezeit, wo Offiziere Befehlsverweigerung geübt haben. Und gesagt, Sie können mich erschießen, ich mache das nicht. Glauben ist im entscheidenden Punkt ein Handeln. Und ich bin so froh, dass die Geschichte vom Ode drin steht. Auch in der Bibel, weil die Bibel bestimmt kein Militärbuch ist und kein Kriegsbuch. Obwohl ich junge Menschen voll unterstützen kann, wenn sie halt ihrer Wehrpflicht nachgehen. Weil es wirklich kein Kriegsdienst ist, sondern ein Friedensdienst. Solche Aussagen muss man noch machen können. Aber mir geht es darum, dass damit unsere Pflicht sich nicht erschöpft, sondern das, was so wichtig ist, nicht sagen, aber die anderen alle. Ein Wort kann sehr viel bewirken. Und ich habe das auch erlebt in christlichen Gemeinden, wie das als war, dass irgendwo schon vor 25 und 30 Jahren war ein Vortrag und die ganze Bibel ist doch nur von Menschen geschrieben, da weiß man überhaupt nicht, was wahr ist. Und dann war Aussprache und dann kam einer und sagt, aber ich weiß, dass es Gottes Wort ist. Und wie wenn alles andere weggewischt wäre. Der Herr schenke uns immer diesen Mut, auch gegen den großen Strom zu schwimmen und das nicht mit einer menschlichen Leidenschaft zu vermischen. Das schadet sogar immer. Wenn einer meint, er müsste das nur mit seiner Person noch irgendwie unterstützen, sondern es hat immer gerade gewirkt, wenn das mit stockender und zagender und schwacher Stimme gesagt war. Sie ist in ihrem Leben auch nicht vergessen, was ihre Großeltern ihnen sterben noch aufs Herz gelegt haben. Wir sollten mutiger sein, auch Dinge zu sagen, weil wir wissen, dass jede Generation in Gefahr steht, wegzugehen von dem Weg, den Gott befohlen hat. Und jetzt sagt er nennt einfach das Übel beim Namen, ihr wollt die Leute hier nur euch unterwerfen und so weiter. So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, sagt er im Vers 11, Dankeschön. Aber das habe ich schon oft bei der Bibelanstalt moniert. Also ruft doch einfach mal an und schimpft doch mal drüber, dass sie die Verszahlen in neue Ausgabe nochmal 3 Punkt kleiner drucken als in Normalschrift. Die Verse, das geht, man kann oft das andere, aber die Verse kann man gar nicht mehr lesen. Da gibt es nämlich die Grafiker bei der Bibelanstalt. Die Grafiker sagen, die Verse soll man überhaupt weglassen. Die sehen nicht schön aus. Und ich sage immer, ihr dürft nicht die Grafiker fragen, ihr müsst die Bibelleser fragen, wie sie ihr Bibel wollen. Denn die Grafiker lesen nachher gar keine Bibel. Die machen bloß Ausstellungen damit. Denn zuerst haben sie immer gesagt, es darf keinen Versdruck mehr geben. Da muss es immer durchdruckt sein. Und dann hat man so schlecht gefunden. Natürlich ist es schön, wenn es durchgedruckt ist. Aber man findet so schlecht die Verse. Gut, jetzt haben wir also. Vers 11. Bringt die Gefangenen wieder hin, denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Gibt es einen Zorn Gottes? Ja. Wenn wir Menschen auffordern, sie sollen umkehren von ihren falschen Wegen, ja, weil der Zorn Gottes über unserer Welt lastet. Das bedrückt uns auch in unserem Volk, wenn wir sehen, wie Dinge gang und gäbe sind. Ich möchte jetzt nicht hier große Bekenntnisse ablegen. Aber es ist schön, wenn wir das in anderer Umgebung können. Und wenn wir dann den Mut haben, es dort laut zu sagen. Ganz laut zu sagen, das ist nicht recht, das ist wider Gott und wider Gottes Ordnung. Er fürchtet den Zorn Gottes. Diese Gefahr, der Zorn Gottes, ist schlimmer als alle explodierenden Atomkraftwerke. Das ist eine größere Gefahr für unsere Welt, dass der Zorn Gottes entbrennt über uns und Gott uns nicht mehr segnen kann. Es ist wunderbar, wie dieses Wort des Odet viele mitreißt. Sehen Sie, das kann man nicht irgendwie begründen. Das wirkt Gott. Ich habe ja neulich schon mal in der Predigt an den Solzhenitsyn erinnert, wo er war noch in Russland, diese berühmte Nobelpreisrede da hielt, ein Wort der Wahrheit wird die ganze Welt aufwiegen. Da hat er so aus dieser ganzen Erfahrung der langen Haftzeit in den russischen Straflagern gesagt, wenn ein Mensch nur die Wahrheit spricht, ist er so stark. Und dann, wenn er selbst 10 Jahre im Gefängnis ist, macht nichts aus, die Wahrheit wird am Ende siegen. Das darf man nicht optimistisch verstehen, dass man meint, das geht schnell. Das hat ja einer gesagt, der ja jahrelang drunter gelitten hat. Aber der wusste, das lässt sich auch nicht unterdrücken, auch nicht in einem System, wo Millionen umgebracht werden. Und dann ist es wichtig, dass ich noch viel mehr rechne mit dem lebendigen Gott, der sich zu seinem Wort bekennt. Und das ist auch der Grund, warum es immer wieder geschieht, dass schlichte Leute, die einfach ihren Bibelhauskreis gründen und anderen das Evangelium bezeugen, erleben, wie die Wahrheit siegt und Menschen zum Glauben kommen, weil Gott sein Wort bekräftigt. Und so geht es bei dem Odet, die anderen hören auf ihn. Schlimm ist bloß, wenn wir immer wieder rechnen und taktisch taktieren, probieren und sagen, wie machen wir denn das und so weiter. Nein, es geht gar nicht um unser Berechnen. Gott schenkt Gehör, wann und wo er will. Und deshalb sagen die anderen, ja, wir haben Sünde und Schuld auf unser Leben gebracht. Das haben wir dann im Vers 12, die 7 Häupter von Ephraim, die waren zuerst und sind aufgewacht und haben gesagt, das ist nicht recht, was wir tun. Das gibt's, dass es im Gewissen eine Erkenntnis gibt und es ist nicht wahr, dass man keine Mittel hat. Man hat das Wort der Wahrheit und das ist sehr viel. Ein modernes Beispiel dieses ganzen Ringens haben wir ja gehabt in diesem Erzbischof Luwum von Uganda. Das war mir immer wichtig, dieses Beispiel. Weil diese Christen dort in Uganda nicht Befreiungsbewegungen gegründet haben, sondern dem Idi Amin begegnet sind und ihm brieflich gesagt haben, zuerst ihm, es ist nicht recht, und als er nicht hörte, ist der Erzbischof noch einmal hingegangen, hat den Mut gehabt, Auge in Auge mit dem Janani Luwum das zu sprechen. Und das ist immer wieder die Frage, ja für uns, wie machen wir denn das heute in den Unrechtsregimen? Die biblische Weise ist, Auge in Auge, ist nicht das, dass wir auch zu Gewaltmitteln greifen. Das Beispiel von Fritz von Bodelschwing, der zu Hitler damals ging wegen der Euthanasie, in Auge in Auge zu Hitler, der gesagt hat, das ist nicht recht, was sie tun. Und erreicht hat, dass die Euthanasie gestoppt wurde. Es ist wichtig, dass wir diesen Weg gehen und nicht zurückschrecken. Und es ist ihm nichts deswegen geschehen. Sehr interessant. Es ist ihm deswegen nichts geschehen. Er hat es Auge in Auge gemacht. Erzbischof Luwum ist dafür erschossen worden, auf grausame Weise, von Idi Amin. Und trotzdem war es ein Zeichen, das nötig war. Ich bin sehr traurig, wenn Kirchen sich mit Befreiungsbewegungen heute verbünden, weil ich auch fürchte, dass auch in Südwestafrika das eine ganz schlimme neue Terrorherrschaft wird, weil auch die SWAPO natürlich furchtbar viel Unrecht tut. Und da weiß ich gar nicht, ob diese schwarzen Befreiungsbewegungen so viel besser sind als die alten Unrechtsregime, die es vorher unterdrückt haben. Aber das gibt heute lange Diskussionen, nur da macht man sich ja gar nicht die Mühe, das einmal auseinander zu dividieren. Uns geht es ja ums Recht Gottes. Und dann soll man mit den Betroffenen reden und das ist Christenart. Und nicht Gewaltgruppen unterstützen und meinen, das sei ein Weg Gottes. Deshalb sind wir noch lange nicht Leute, die das Unrecht gutheißen. Also auch mit dieser öffentlichen Erklärung ist gar nie viel erreicht. Aber wir sollten uns überlegen, wo könnten wir Menschen ins Gewissen reden? Und es ist auch ein Grund, warum es mir immer wieder schwerfällt, in der gegenwärtigen Not der Abtreibung nicht öffentlich, warum ich nicht öffentlich demonstrieren will. Weil ich immer meine, wir müssen doch einen Weg finden, mit den betroffenen Ärzten zu reden. Wir müssen doch mit den Leuten reden, und ich bin überzeugt, dass da so und so viele unsicher werden würden. Schon von natürlichen Gesichtspunkten her und von vielen Dingen her. Das Recht der Straße, das sind andere Gruppen, die das so haben. Wir haben eine so klare Sache zu vertreten, sollten da, wo es die Möglichkeit gibt, Auge in Auge reden. Ich will auch hier den Dank aussprechen an den Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. Ich habe ihm geschrieben nach dem Gemeindetag. Ich habe ihn bloß gebeten, das doch einmal zu prüfen, und er hat sich sehr entschuldigt für diesen Bericht damals nach dem Gemeindetag und sagt, sowas darf nicht mehr passieren, weil wir nicht den Glauben lächerlich machen wollen. Wir wollen dort, wo er sich in politische Dinge mischt, wollen wir ihn kritisch prüfen, aber dazu ist unsere Aufgabe nicht da. Und es war ein anderthalbseitiger Brief, der von einem so hohen ethischen Niveau war, dass ich mich gefreut habe, dass es noch ein Verständnis gibt, wie heute etwas sein muss. Und wir sollten, ich möchte es Ihnen nur zur Ermutigung sagen, ich weiß ja, wie einmal die Rundfunkbeilage in so Horoskop-Annosen gebracht hat, und dann haben auch einige hingeschrieben, auch damals die Stuttgarter Zeitung so wie geschrieben hat, sie hätten es überdacht und sie wollten es einstellen und solche Werbungen nicht mehr bringen. Das waren nicht Leserbriefe. Wir wollen nicht Leserbriefe. Es geht uns nicht um die Veröffentlichung unserer Meinung. Wir wollen Menschen dort sagen, in einem höflichen Ton, da müssen wir auch aufpassen, da sind Sie ganz allergisch, wenn Sie dann sagen, wir haben aber auch Briefe bekommen, wo dann ein anderer Ton angeschlagen wird. Ich glaube, das schlägt unserem Rechtsbewusstsein dann selber ins Gesicht. Deshalb sollten wir einen Ton wählen, auch wenn die Leidenschaften manchmal mit uns durchgehen. Aber dass wir wissen, es geht doch um eine Sache, die auch dem anderen so ansprechend dargestellt werden kann, weil doch das Recht in jedem Menschen noch verwurzelt ist, wenn er noch eine Ahnung von Gott hat. Und darüber sollten wir uns immer wieder den Kopf zerbrechen, auch wenn wir heute mit jungen Menschen reden. Ich bin überzeugt, wenn wir auch den Zugang bekommen, wie ihn Odette gefunden hat, können wir auch in vielen anderen Fragen mutig drauf zugehen und einen Weg finden. Ein Einzelner reißt viele mit, und sie verändern plötzlich ihre Gedanken. Sie sind schuldbewusst. Das kann man überhaupt nicht machen, dass einer Schuld erkennt. Und dann kommt es noch viel wunderbarer. Sie nehmen jetzt die Gefangenen und tun ihnen wohl. Das gibt es überhaupt nicht. Sie setzen die Kranken auf Esel und sie ziehen ihnen Schuhe an und geben ihnen Kleider und geben ihnen zu trinken und führen sie wieder nach Hause. Es gab schon sehr, sehr viel Menschlichkeit und Liebe. Und gerade, man könnte da weiter erzählen, wenn ich bloß an solche Gefangenenberichte meines Vaters denke, was man da alles erlebt hat in wahnsinnigem Hunger, in unwahrscheinlicher Liebe von Menschen, die man nie mehr getroffen hat. Und das ist nie vergebens. Und irgendwo, wo Gott das Gewissen berührt, das ist wunderbar, dass gerade vielleicht in den Notzeiten das umso mehr aufwacht. Es ist heute bei uns einmal jetzt das Thema gewesen in einem ganz normalen Wohlstandstag, wo wir alles in Hülle und Fülle haben. Aber vielleicht rührt es irgendetwas bei Ihnen an, wo Sie sagen, aha, jetzt bin ich aber doch froh, das hat mir wieder Mut gegeben. Nicht bloß vom hohen Ross runter andere abzukanzeln, sondern einfach zu sagen, ich möchte hier Liebe üben und dem Hass entgegentreten. Vielleicht ist das bloß ein Kind in Ihrer Nähe, um das sich niemand kümmert und wo Sie sagen, da bin ich da, dem helfe ich bei der Hausaufgabe. Ich weiß nicht, ich will jetzt gar kein Beispiel geben, es gibt so viele Dinge, wo Sie sagen, ich möchte irgendwo mal anfangen, weil ich spüre, ich kann hier was tun. Ich will nicht andere, nachher auch andere noch mit mir ziehen und dann versuchen, was können wir tun. Und es ist Liebe geschehen in einer so unwahrscheinlichen Weise und auch so, dass es in der Bibel drinstehen muss. Jetzt verstehen Sie, warum dann die Chronikbücher gar nicht mehr vom Ahas reden, wie er hinausging zum Teich des Weikmüllers. Der Ahas hat sein Leben verspielt, aber andere, die haben das Leben gewonnen, indem sie umgekehrt sind und praktisch getan haben, was Gott von ihnen wollte.